Deutschlandfunk Börse.
Unsere Sendung heute steht natürlich wie das gesamte Programm unter dem Zeichen der US-Wahl. Donald Trump wird neuer Präsident der Vereinigten Staaten. Das steht mittlerweile fest und es wird die internationalen Handelsbeziehungen und die wirtschaftliche Situation in Deutschland in den nächsten Jahren stark prägen. Als Risiko für die deutsche Wirtschaft gelten vor allem Trumps Zollpläne. Der künftige Präsident will die Zölle auf Importe anheben. Das treffe insbesondere deutsche Unternehmen, die viel in die USA exportieren, ohne dort vor Ort zu produzieren, warnen Ökonomen. Und auch insgesamt sind die Folgen einer zweiten Amtszeit von Trump für den Welthandel unberechenbar. Das ist für eine Exportnation wie Deutschland erstmal keine gute Nachricht. Wir blicken jetzt konkret auf die ersten Reaktionen von der Börse und schalten dazu in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Claudia Werle ist für uns vor Ort. Frau Werle, wir haben es gehört, die Nachricht, Donald Trump wird wieder Präsident in den USA. In Berlin, um in diesem politischen Schwenk mal mitzunehmen, da steht die Regierungskoalition vor sehr schwierigen Zeiten. Was machen diese Nachrichten mit dem DAX?
Der DAX ist wirklich mit einem deutlichen Plus in den neuen Handelstag gestartet. Eine Wahl ohne Störungen, ein Wahlergebnis, das bereits recht früh feststand. Es hätte auch anders kommen können. Der DAX jetzt aktuell 0,5% höher bei 19.347 Punkten.
Ja, welche Folgen haben denn ganz konkret die Wahlergebnisse auf die Wirtschaft, wenn wir das jetzt nochmal detaillierter anschauen?
Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit David Kohl vom Bankhaus Julius Baer. Herr Kohl, die erste Amtszeit von Donald Trump fiel in eine Zeit, in der die deutsche Wirtschaft gut dastand. Das sieht jetzt ganz anders aus. Deutschland ist in Sachen Wirtschaftswachstum Schlusslicht in der Eurozone. Was bedeutet jetzt eine zweite Amtszeit Donald Trumps für uns, für die Wirtschaft?
Ja, wenn man es positiv sieht, wahrscheinlich, dass noch ein bisschen der Druck erhöht wird, um eben diese Probleme anzugehen und zwar wirklich konstruktiv anzugehen in Deutschland. Nehmen Sie allein die Gefahr, dass jetzt Zölle kommen könnten, nochmal auf die deutschen Exporte. Das bedeutet natürlich, dass die preisliche Wettbewerbsfähigkeit unter Druck gerät. Und da ist man schon unter Druck bei den Exporten. Das heißt, das wird nochmal doch ziemlich großen Druck erhöhen, hier sich zu verbessern. Und die Kosten werden dann wahrscheinlich, wird dann der Deutschland erstmal davon tragen.
Die wirtschaftlichen Verflechtungen mit den USA sind ja in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Die USA mittlerweile Deutschlands wichtigster Handelspartner, gerade vor dem Hintergrund, dass der Handel mit China an Bedeutung verliert. Es ist ja kaum damit zu rechnen, dass das so bleiben wird, Deutschlands wichtigster Handelspartner, oder?
Na, Sie hatten es schon angesprochen, oder der Anmoderation wurde es angesprochen. Viele deutsche Firmen, gerade die großen deutschen Firmen, und das ist vielleicht auch die Erklärung, warum dem DAX das nicht so viel ausmacht wie der deutschen Wirtschaft, produzieren ja bereits in den USA. Das heißt, man hat sich dort ja auch nach der ersten Amtszeit hier nochmal weiterhin verlagert. Das hat bestimmte Vorteile. Das heißt, da drohen vielleicht nicht so die ganz schlimmen Maßnahmen. Insgesamt ist auch unsere Einschätzung, dass die Drohung mit den Zöllen eher eine Drohung ist, eher eine Verhandlungsstrategie ist. Und dann vielleicht letztendlich, wenn man sich dann bereit erklärt, dann wirklich in den USA zu produzieren, diese Handelsströme zu verlagern, diese Handelsungleichgewichte zu reduzieren, dass dann die eben nicht so schlimm ausfallen.
Zölle, Protektionismus, was heißt das für den Welthandel?
Für den Welthandel ist das erstmal eine Belastung. Gleichzeitig muss man sagen, vielleicht insgesamt kommt der Welthandel auch damit zurecht. Wir haben es schon in der Amtszeit 2016 gesehen, dass die größten oder nach 2016, dass die größten Schwankungen vom Welthandel, die gingen eigentlich aus der Corona-Pandemie heraus, also wirklich aus realwirtschaftlichen Dingen und nicht so sehr, wo die Preise in der Tat verschoben werden. Und vielleicht noch ein Punkt, was den Welthandel insgesamt angeht und diesen Importsog aus den USA, den werden sie nicht komplett abstellen können, nur durch ein paar Zölle. Warum? Weil die USA eben sich wirklich sehr stark abhebt von der Situation in Europa, aber auch in China, wo die inländische Nachfrage sehr, sehr, sehr stark wächst. Und diese inländische Nachfrage, die fehlt nun mal in Europa und die fehlt auch in China aus verschiedenen Gründen. Aber das bedeutet, dass dieser Importzug aus den USA weiterhin bestehen bleiben wird, auch vielleicht zu anderen Preiskonditionen.
Was heißt das jetzt für Europa?
Das heißt für Europa, dass man wahrscheinlich relativ viel von möglichen Zöllen selbst auf seine Schultern nehmen wird. Das heißt, hier wirklich inflationäre Tendenzen eher in die andere Richtung, also deflationäre Tendenzen, Probleme beim Wachstum. Und dann irgendwann wird man sich wohl durchringen müssen, dass man sich hier von innen heraus, also sprich zum Beispiel über die staatliche Fiskalpolitik, über Ausgabenpolitik hier wieder neu aufstellt. Dieser Druck steigt und damit auch, um mal bei einem positiven Ausblick zu enden, die Wahrscheinlichkeit, dass man das auch für sich dann lösen kann.
Sagt David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Ja, vielen Dank auch für diese Einschätzungen aus Köln. Frau Werle, lassen Sie uns noch mal einen Moment bei den Folgen der Wahl bleiben. Durch den Wahlsieg von Trump hat auch die Kryptowährung Bitcoin an Wert gewonnen. Warum?
Ja, Bitcoin zwischenzeitlich auf einem Rekordhoch von etwas mehr als 75.000 US-Dollar. Trump hatte sich während seiner ersten Amtszeit noch sehr negativ über Kryptowährungen geäußert, schwenkte dann aber um. Zuletzt hat die Krypto-Community umworben, hat im Wahlkampf auch Spenden von verschiedenen Kryptowährungen akzeptiert und zuletzt auf einer großen Konferenz versprochen, den Kryptomarkt weitgehend unreguliert zu lassen, auch für billigen Strom zu sorgen. Und das ist ja letztendlich eine ganz, ganz wichtige Basis für das Mining, also für das Schürfen, für das Erzeugen von Kryptowährungen.
Dann lassen Sie uns an der Stelle auch noch auf die klassischen Währungen, den Dollar, Euro und ja auch das Gold und die Rendite deutscher Staatsanleihen blicken. Dann haben wir alles in einem Rutsch abgearbeitet.
Der US-Dollar in einer ersten Reaktion auf das Wahlergebnis deutlich gestiegen. Der Euro kostet jetzt 1,0696 $. Die Umlaufrendite von 2,37 auf 2,33% gesunken und die Feinunze Gold kostet zu Mittag 2,702,38 $.
Dann gehen wir jetzt mal zumindest ein Stück weit weg von der US-Wahl, die natürlich auch weiter bei uns im Programm und auch in unseren Wirtschaftssendungen Thema bleiben wird. Wir schauen noch mal auf die Quartalszahlen deutscher Unternehmen, die heute bekannt geworden sind. BMW, der Autobauer, der sticht da negativ heraus. Der Gewinn ist im dritten Quartal um über 80% gesunken. Und unser Landeskorrespondent, der hat sich die Pressekonferenz des Unternehmens heute Morgen angehört. Bevor wir jetzt auf die Reaktionen der Anleger schauen, Frau Werle, lassen Sie uns erstmal gemeinsam zuhören, wie sich das Unternehmen zu den Zahlen geäußert hat. Das berichtet uns jetzt Michael Watzke.
Als sich Donald Trump heute früh in Florida als US-Präsident feiern ließ,
well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this.
Da verkündete zeitgleich BMW-Chef Oliver Zipse in München, er werde nach vorne schauen.
Ladies and gentlemen, we're already looking ahead.
BMW äußere sich nicht zu Wahlen oder politischen Vorgängen in anderen Ländern, sagte Zipse, nur so viel.
Es bleibt dabei, dass USA eine sehr große Bedeutung für uns hat. Und daran ändert sich jetzt auch nichts mit einer neuen Regierung.
Er sei nicht besorgt, so Zipse. BMW sei in den USA erfolgreich. Marktanteil und Absatz seien stabil, trotz zwischenzeitlichem Auslieferungsstopp wegen defekter Bremsen.
Es ist ja gerade, wenn es zu Veränderungen in der Geopolitik kommen könnte, dann ist ja gerade richtig, dass man im Land drin ist und das sind wir.
BMW betreibt im amerikanischen Spartanburg in South Carolina eines seiner größten Autowerke. Von hier exportieren die Münchner SUVs der Reihen X3 bis X7 in die ganze Welt. Nur scheint der alte, neue US-Präsident das nicht zu wissen oder nicht wissen zu wollen. Im Wahlkampf hatte Donald Trump mehrfach über BMW gehetzt. Die Deutschen würden in den USA nur Autoteile zusammenbauen wie Kleinkinder, aber nichts Wichtiges entwickeln. Das tue BMW nur in Deutschland.
But they build everything in Germany and then they assemble it here. They get away with murder because they say, oh yes, we're building cars. They don't build cars. They take them out of a box and they assemble them.
David Britt, Stadtrat von Spartanburg, widersprach.
He is so misinformed and uninformed about what BMW does as far as manufacturing.
Trump sei schlecht informiert, wenn es darum gehe, wie BMW in den USA Autos baue, so Britt. Oliver Zipse, der BMW-Chef, plädierte im fernen München für Freihandel und gegen Schutzzölle.
Because protectionism always carries the risk that measures.
Protektionismus erzeugt Gegenprotektionismus, so Zipse. Am Ende profitiert niemand davon.
Rather than benefiting any of them.
Diese Erfahrung macht Zipse gerade mit China. Die EU will Strafzölle gegen das Land verhängen, wegen staatlicher chinesischer Subventionen und Preisdumping.
Es bleibt bei unserem Statement, dass diese Zölle keine Gewinner kennt. Ja, weil natürlich man immer bilaterale Abhängigkeiten, die man dann natürlich auch aufs Spiel setzen kann, hat.
Die Quartalszahlen von BMW sind düster. Das Konzernergebnis vor Steuern rutschte im Q3 um 80% in den Keller. Aber, wie anfangs gesagt, Zipse schaut nach vorn. BMW gehe es deutlich besser als den Konkurrenten weltweit. Finanzchef Walter Mertl.
Ich denke, es ist bekannt, dass anders als andere Firmen wir dieses Jahr massiv eingestellt hatten im Jahr 2024. Wir hatten auch in unserer Guidance leichtes Wachstum gegenüber dem Jahr 2023. Wir nehmen Personal an Bord für alle neuen Skills, die wir brauchen, und da sind wir sehr gut unterwegs.
Auf die Probleme von deutschen Autozulieferern ging der BMW-Vorstand nicht ein. Gestern hatte der Schaeffler-Konzern angekündigt, 4.700 Stellen zu streichen. Zur Schaeffler Group gehört auch Continental, jenes Unternehmen, das den Auslieferungsstopp und Rückruf von 1,5 Millionen BMW-Fahrzeugen wegen defekter Bremsen verursacht hatte.
Ja, BMW verzeichnet einen starken Gewinneinbruch, blickt aber nach vorne, gibt sich optimistisch, wie wir gehört haben. Michael Watzke berichtete das. Ja, Frau Werle, dann jetzt nochmal der Blick zurück in unser Börsenstudio. Wie reagieren denn die Anleger auf die Zahlen? Sind die genauso optimistisch?
Nein, ganz im Gegenteil. BMW-Aktien heute 6% im Minus. Auch übrige Autoaktien werden verkauft. Ich denke, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Gestern der Gewinneinbruch bei Audi, heute ist es BMW. Und wenn Donald Trump jetzt das was wahrmacht, was er angekündigt hat, nämlich Zölle zu erheben, um die heimische Wirtschaft zu stützen, dann wird das in besonderem Maße die Autobauer treffen. Und das in einer Zeit, wo viele Unternehmen ohnehin schon auf Richtungssuche sind, auf Luxus zu setzen, auf das Luxussegment zu setzen, das hat nicht funktioniert oder funktioniert momentan nicht richtig. E-Autos verkaufen sich schlechter als gedacht. Und wenn jetzt einzelne Hersteller von Werksschließungen und von Arbeitsplatzabbau sprechen, dann sind das keine guten Signale.
Heute haben noch eine ganze Reihe weiterer Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt. Wer fällt da sonst noch auf?
Die Liste ist wirklich ziemlich lang. Vonovia ist Deutschlands größter Immobilienkonzern, erklärt die Krise auf dem Immobilienmarkt für beendet. Der Preisverfall bei Häusern und bei Wohnungen gehöre jetzt der Vergangenheit an. Man wolle wieder mehr investieren, wieder mehr neue Wohnungen bauen. Der Sportartikelhersteller Puma sieht sich ebenfalls auf Kurs dank einer starken Nachfrage nach Lauf- und nach Fußballschuhen. Da ist von einem besseren Umsatzwachstum im dritten Quartal die Rede, auch von einem starken Auftragsbestand. Die Geschäftsprognose wurde bestätigt. Und beim Konsumgüterhersteller Henkel wird man optimistischer, wobei da gibt es also durchaus Unterschiede zwischen einzelnen Produkten, der Konzern selbst auch im Umbau. Ich denke, für viele Unternehmen wird jetzt der Blick nach vorn wichtig, wie geht es in den USA weiter?
Informationen und Einschätzungen waren das von meiner Kollegin Claudia Werle aus unserem Börsenstudio.